Es geht heute um Informations- und Literaturrecherche im Internet. Zunächst darum, das Internet überhaupt als Informationsquelle mal näher zu betrachten. Da wird es dann auch um Wikipedia gehen. Und zum Zweiten dann das, was wir in der vergangenen Woche behandelt haben, jetzt nochmal im Hinblick darauf näher zu betrachten, wie man das denn über das Internet praktisch macht und welche Möglichkeiten einem da zur Verfügung stehen. Gehen wir also aus von dem Fall, dass Sie ein Thema haben für ein Referat oder eine Hausarbeit. Und als erstes möchten Sie sich zu diesem Thema irgendwie informieren, worum handelt es sich denn dabei? Sie haben vielleicht eine gewisse Vorstellung davon, aber um sicher zu gehen, wollen Sie nochmal irgendwo nachgucken, worum es sich denn bei dem Thema wohl handelt. Als ich studiert habe, war es klar, dass man erstmal in irgendeinem Lexikon nachguckt und in der Regel hatte man sowas auch zu Hause stehen, mehr oder weniger umfangreich, von einbändig bis, als Student hatte man nicht unbedingt ein 30-bändiges Werk zu Hause stehen, aber das DTV-Lexikon beispielsweise, ich glaube 15 Bände oder so, das kam schon mal vor. Also man guckte im Lexikon nach, Internet gab es ja noch nicht, konnte natürlich auch in die Bibliothek gehen und da im Lexikon nachgucken, aber wie gesagt, die meisten Haushalte, in denen jemand war, der studiert hat, hatten auch ein Lexikon noch im Regal stehen. Das dürfte heute, vermute ich mal, anders sein. Jedenfalls haben die Lexikonverlage große Probleme, ihre Publikationen überhaupt noch abzusetzen. Deswegen sind auch große Lexikonverlage, ich nenne hier mal beispielhaft die Encyclopaedia Britannica als englischsprachige, weltweit verbreitete Enzyklopädie und den Brockhaus, den großen Brockhaus als deutschsprachige Enzyklopädie, sind dazu übergegangen, ihre Lexika online zu veröffentlichen. Die Encyclopaedia Britannica ist, glaube ich, 42-bändig, der Brockhaus ist, glaube ich, 32 oder 30-bändig. Die Inhalte stehen also online zur Verfügung, allerdings nur gegen ziemlich hohe Gebühren. Man kann sie auch auf DVD sich zulegen. Wenn man sie auf DVD zulegt, sodass man sie zu Hause hat, dann braucht man nicht übers Internet zu gehen. Dann kosten die Dinger so zwischen, ich glaube, 1000 und 1500 Euro bzw. Pfund. Vermute ich mal nicht unbedingt in Ihrem Budget vorgesehen, eine solche Ausgabe. Die Alternative ist, dass man ein Online-Abo erwirbt, kostet aber auch im Monat 60, 70 Euro oder sowas. Also kommt vermutlich für Studierende eher nicht in Frage. Es gibt abgespeckte Varianten, die dann entweder erheblich billiger sind oder zum Teil sogar umsonst sind. Das sind dann aber ältere Ausgaben der Lexika und weniger umfangreiche Ausgaben der Lexika. Das sind dann die letzte oder die vorletzte Auflage, nicht also die aktuelle Auflage, und das ist dann vielleicht statt des 30-bändigen Brockhaus der 15-bändige Brockhaus, den man dann im Internet für Sie auch erschwinglich oder gar umsonst nutzen kann. Jedenfalls haben diese Lexika aufgrund dessen, dass sie in der aktuellen Version eigentlich für Normalverdiener nicht erschwinglich sind, erhebliche Konkurrenz bekommen durch Wikipedia, das große Online-Lexikon. Die Frage ist halt, ob Wikipedia den Standard halten kann, den Enzyklopädien wie der große Brockhaus oder die Britannica vorgeben. Denn diese Enzyklopädien sind durchaus Nachschlagewerke, die auch von Wissenschaftlern in Anspruch genommen werden und wo die Autoren, die dort beschäftigt werden, das sind Tausende von Autoren, Fachleute sind, die mit einem gewissen Renommee auf ihrem Gebiet auch ausgestattet sind. Wie sieht das bei Wikipedia aus? Frage also, ist Wikipedia überhaupt wissenschaftlich verwendbar? Kann man zunächst mal gucken, wie sieht das denn mit den Kriterien aus, die ich in einer der vergangenen Vorlesungen für wissenschaftliche Quellen bzw. vertrauenswürdige Quellen formuliert habe. Und dann wird man feststellen, dass Wikipedia eine ganze Reihe dieser Kriterien offensichtlich nicht erfüllt. Es gibt keine systematische Qualitätskontrolle durch geprüfte Experten, im Unterschied zu den vorhin genannten Enzyklopädien. Die Autorinnen von Artikeln in Wikipedia brauchen keinerlei Qualifikation dafür nachzuweisen, dass sie dort dann mitarbeiten oder überhaupt Artikel insgesamt einstellen. Überhaupt stehen die Autoren nicht verantwortlich ein, dadurch, dass sie namentlich als Verfasser eines Artikels in Wikipedia genannt werden. Und der Verlag, der Wikipedia herausgibt, Wikimedia, hat weder Erfahrung noch Renommee auf dem Gebiet des wissenschaftlichen Publizierens, im Unterschied zu Wissenschaftsverlagen, die zum Teil schon seit 100 und mehr Jahren Erfahrung haben und entsprechend Renommee angesammelt haben auf dem Bereich des wissenschaftlichen Publizierens. Wenn man sich das anguckt, ist die Frage also, und die Antwort auf dieses also lautet auch tatsächlich in manchen Disziplinen, auch hier an der TU, Finger weg von Wikipedia. Wikipedia darf nicht verwendet werden, darf nicht zitiert werden in wissenschaftlichen Arbeiten, die im Rahmen des Studiums an diesen Instituten verfasst werden. Jetzt gibt es interessanterweise, oder gab es interessanterweise im Jahre 2005 die Veröffentlichung durch eine ihrerseits renommierte wissenschaftliche Zeitschrift, Nature, weltweit verbreitet, naturwissenschaftliche Zeitschrift, die einen Vergleich zwischen der englischen Ausgabe von Wikipedia und der Encyclopaedia Britannica veröffentlichte, hatte durchführen lassen von Experten, von Fachleuten hatte durchführen lassen, auf der Basis einer Stichprobe von 42 Artikeln, jeweils zum selben Stichwort in der Encyclopaedia Britannica und in der Wikipedia. Mit folgendem Ergebnis: Es gab in diesen 42 Artikeln in beiden Enzyklopädien 4 wirklich schwerwiegende Fehler. Also man sagen kann, dass der betreffende Artikel musste eigentlich sofort zurückgezogen werden aufgrund dieses schwerwiegenden Fehlers. Also auch in der Enzyklopädie Britannica gab es 4 solcher schwerwiegender Fehler. Und dann gibt es eine Menge kleinerer Fehler, leichterer Fehler, die unterschiedlicher Art sein konnten, dass vielleicht mal eine Jahreszahl nicht völlig exakt war, ein Autor nicht, der Name nicht korrekt geschrieben war und solche Sachen. Davon gab es in der Encyclopaedia Britannica 123 Fehler und bei der Wikipedia 162 Fehler, sind etwa 30% mehr. Das hat großes Erstaunen hervorgerufen, weil das eigentlich darauf hinweist, dass der Qualitätsunterschied zwischen diesen beiden Lexika bei weitem nicht so groß ist, wie er vermutet worden war. Und wie man ihn vielleicht vermuten könnte, wenn man sich anguckt, das, was ich kurz vorher ja gesagt habe, Wikipedia erfüllt eine ganze Reihe von Kriterien nicht, die wir eigentlich an wissenschaftliche Quellen anlegen. Und vor allen Dingen an vertrauenswürdige, wissenschaftlich vertrauenswürdige Quellen anlegen. Wikipedia scheint fast so zuverlässig zu sein in Bezug auf die Richtigkeit seiner Informationen wie eine so renommierte Enzyklopädie wie die Britannica. Nun ist dieser Vergleich nicht ganz unumstritten gewesen, wenn Sie das interessiert. Sie können also im Internet, wenn Sie einfach die entsprechenden Stichworte googeln, die entsprechenden Artikel auch finden, in denen das dargestellt worden ist. Auch die Kontroverse darum werden Sie finden. Worauf ich damit eigentlich nur hinaus möchte, ist, dass ich jetzt nicht zu der Position neigen würde, die ich vorhin für einige Disziplinen oder Institute hier auch bei uns an der TU genannt habe, dass es sozusagen verboten ist, Wikipedia zu nutzen. Ich nutze selber Wikipedia als Informationsquelle. Es ist einfach für die erste Information ist es einfach wahnsinnig praktisch, mal eben zu googeln, und dann findet man ja meistens bei den ersten Angaben schon einen entsprechenden Wikipedia-Artikel oder eben gleich auf die Wikipedia-Seite zu gehen und dort das entsprechende Stichwort einzugeben. Wie kommt es, dass Wikipedia eine solche Qualität erreichen kann, wenn es die traditionellen Formen der Qualitätssicherung doch gar nicht anwendet? Was Wikipedia auszeichnet, ist, wenn man so will, eine ganz andere und eine neue Form der Qualitätssicherung, die dadurch geschieht, dass es zigtausende freiwilliger und ehrenamtlich engagierter Autorinnen gibt, die permanent über die Korrektheit der Informationen wachen und Wikipedia ständig aktualisieren und erweitern. Das heißt, an die Stelle sozusagen amtlich geprüfter Qualifikation, wie bei den anderen Enzyklopädien, tritt hier die aggregierte Kompetenz einer riesigen Community. Und das scheint ziemlich gut zu funktionieren. Ich will mal ein Beispiel nennen, das ich mal in einem Vortrag über Wikipedia von dem Vortragenden noch in Erinnerung habe. Er hat eine Wikipedia-Seite zum Thema Bleistift aufgerufen. Das ist ein Thema, vermutlich wird man dazu in einer Enzyklopädie keinen größeren Artikel finden, wenn man überhaupt einen Artikel dazu findet. Das weiß ich jetzt gar nicht, habe ich nicht nachgeguckt. Ist also sicherlich aber kein Thema, wo man vermuten würde, dass da eine riesige Gemeinschaft von Autoren ständig guckt, ob da alles stimmt auf der betreffenden Seite. Wie bei einem anderen Thema, was weiß ich, USA oder Irakkrieg oder sowas. Also Bleistift war das Thema, und da hat er dann mal den Artikel verändert, indem er reingeschrieben hat, Bush ist ein Trottel. In diesen Artikel reingeschrieben. So. Nachdem man das gemacht hat, kann man dann gucken, wie sieht das dann aus und so weiter, und da stand der Satz jetzt in dem Artikel drin. Jeder Mensch weltweit konnte also jetzt bei diesem Artikel über einen Bleistift, Wikipedia-Artikel über einen Bleistift, diesen dort nicht hingehörenden Satz lesen. Er hat gesagt, er vermutete, dass es keine 2 Minuten dauern würde, bis das korrigiert sei. Hat also 2 Minuten später die Seite wieder aufgerufen, der Satz war weg. Also das muss ich sagen, hat mich schwer beeindruckt, als Beispiel dafür, dass das tatsächlich funktioniert, diese permanente Überprüfung der Inhalte von Wikipedia durch eine solche große Community. Nun ist Wikipedia, was das betrifft, natürlich auch eine Ausnahme. Es ist das große Online-Lexikon. Es gibt hunderte, wenn nicht tausende von weiteren Online-Lexika zu allen möglichen Themen. Zum großen Teil sind das Lexika, die einfach Artikel aus Wikipedia abschreiben, übernehmen. Zum Teil sind das dann auch wesentlich kleinere Communities bis zu einzelnen Personen, die so etwas betreiben. Und für diese Lexika gilt das natürlich nicht in der Weise, wie es hier für Wikipedia gilt, dass da eben eine solche Form von Qualitätssicherung gegeben ist durch eine riesige Community, die ständig darüber wacht. Was ebenfalls festzustellen ist, dass die Qualität von Wikipedia-Seiten auch je nach Fachgebiet sehr unterschiedlich ist. Es gibt eben Fachgebiete, wo, sagen wir mal, das, worum es geht, relativ objektiv ist. Da geht es um Tatbestände, die beschrieben werden oder dargestellt werden. Als Beispiel möchte ich aber sagen, historische Fakten. In welchem Jahr ist was passiert beispielsweise? Von wann bis wann hat die und die Person gelebt? Das sind Fakten, die insgesamt relativ unumstritten sind. Auch da gibt es natürlich schon mal umstrittene Sachverhalte, aber in der großen Masse sind diese Informationen unumstritten. Und da funktioniert Wikipedia außerordentlich gut in solchen Gebieten. Schwieriger wird es da, wo es um interpretative Inhalte geht. Pädagogik gehört zum Beispiel eben zu den Fachgebieten, wo es natürlich auch eine Menge Fakten gibt, gerade auch in der Geschichte der Pädagogik natürlich oder bei den Institutionen der Pädagogik, wie ist unser Bildungswesen aufgebaut und dergleichen. Aber es gibt eben auch unglaublich viel Interpretatives. Also was verstehen wir unter Bildung? Was ist Erziehung und was sind Erziehungsziele? Wie ist das mit Bildungsstandards und so weiter? Da gibt es eine heftige Diskussion zum Teil darum. Das heißt, das sind auch großenteils umstrittene Themen, wo Positionen auch miteinander richtig im Kampf sich befinden. Und bei solchen Themen ist Wikipedia mit außerordentlicher Vorsicht zu genießen. Da muss man sehr genau hingucken, ob das, was da steht auf der betreffenden Seite, nicht nur Ausdruck einer bestimmten Position ist, die sich dann oft allerdings nicht als eine Position unter vielen möglichen anderen Positionen zu erkennen gibt, sondern in der ganzen Diktion so tut, als ob dies nun die objektive Wahrheit sozusagen zu dem betreffenden Thema sei. Von daher, obwohl Wikipedia offensichtlich ziemlich gut ist als Online-Enzyklopädie, immer kritisch mit den Seiten umgehen, das heißt immer selbst auch die Erfüllung der Kriterien der Wissenschaftlichkeit bei den Seiten, die Sie nutzen, prüfen und die beiden Kriterien, die ich in der vergangenen Sitzung schon genannt habe, Nachprüfbarkeit, Nachvollziehbarkeit dessen, was darin steht. Inzwischen ist es ja so, dass auf den Seiten selbst schon von Wikipedia aus sozusagen darauf hingewiesen wird, wenn Inhalte umstritten sind oder wenn die Inhalte nicht ausreichend verbürgt sind durch Quellennachweise und so weiter. Also gerade bei solchen Seiten, wo dann der Hinweis auch schon draufsteht, besonders vorsichtig sein. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht können Sie diese Quelle wirklich mit der entsprechenden kritischen Haltung nutzen. So, das war es zum Thema Wikipedia an dieser Stelle. Weitere Informationsquellen und Dienste im Internet, die für Sie von Interesse sein können, hier nur mal aufgelistet. Informationen zum Zeitgeschehen. Das sind insbesondere Tages- und Wochenzeitungen, Magazine, die laufend Informationen zum Zeitgeschehen publizieren und umfangreiche Archive auch im Internet unterhalten, sodass Sie sich auch über vergangene Zeiträume dort informieren können, wann da was passiert ist in der Welt, in den verschiedensten Bereichen. Statistische Daten finden Sie zum Beispiel von den, vom Statistischen Bundesamt publiziert. Eine manchmal ganz wichtige Informationsquelle, auch sehr verlässlich. Gesetzestexte ebenfalls sehr verlässlich. Praktisch alle Gesetzestexte finden Sie auch im Internet, wenn Sie sie benötigen. Personendaten, Informationen über Personen, wann sie gelebt haben, was ihr Leben ausgezeichnet hat, was sie publiziert haben. Da gibt es umfangreiche Personenlexika im Internet. Sie finden Übersetzungshilfen, mehr oder weniger gut. Es gibt automatische Übersetzungshilfen, das sind dann schon mal zum Teil sehr eigenartige Übersetzungen, die Sie da geliefert bekommen, aber manchmal hilft selbst so etwas für den Anfang. Es gibt auch kommerzielle Übersetzungshilfen, wo Sie gegen entsprechende Gebühr sich Texte übersetzen lassen können. Ganz wichtig ist der nächste Bereich, auf den ich nachher dann auch noch zu sprechen komme, ausführlicher: Bibliothekskataloge im Internet. Sie müssen also nicht in die Bibliothek gehen, sondern können das übers Internet auch machen. Recherche- und Informationsdienste, die Ihnen also zu Themen dann auch Literaturlisten beispielsweise zusammenstellen. Dokumentendienste, die Ihnen dann die entsprechende Literatur auch liefern. Versandbuchhandel. Und was Sie schließlich auch finden, wissenschaftliche Seminar- und Abschlussarbeiten, Diplomarbeiten, www.diplomarbeiten.de beispielsweise oder www.hausarbeiten.de. Online-Zeitschriften und sonstige Online-Veröffentlichungen auch im wissenschaftlichen Bereich zunehmend. Ganz wichtig natürlich bei der Nutzung des Internet als Informationsquelle die Nutzung von Suchmaschinen. Deswegen möchte ich darauf jetzt kurz eingehen, wie Sie mit Suchmaschinen umgehen sollten. Wir hatten vorhin schon mal kurz das Stichwort googeln. Und googeln ist dann, wenn Sie lediglich eine erste Information, beispielsweise aus einem Online-Lexikon oder einer anderen Informationsquelle gewinnen wollen, durchaus okay. Es ist absolut ineffizient und ineffektiv. Das heißt, es führt nicht zum Ziel und kostet Sie Zeit, wenn Sie wirklich wissenschaftlich verwendbare Quellen suchen, die Sie dann zitieren können und weiter verwenden können in Ihrer Arbeit. Da sollten Sie es googeln lassen, weil unter der ungeheuren Fülle von Seiten, die Ihnen da aufgeführt werden, es nur einen verschwindend geringen Prozentsatz an Dokumenten gibt, die tatsächlich wissenschaftliche Qualität haben und wissenschaftlich verwendbar sind. Da sollten Sie zu einem anderen Instrument greifen, nämlich zu einer wissenschaftlichen Suchmaschine. Und Google selbst stellt so etwas zur Verfügung. Das nennt sich Scholar, die wissenschaftliche Suchmaschine von Google. Hier, so sieht das, sieht die Suchmaske aus, wenn Sie Scholar verwenden. Ist im Prinzip nicht so viel anders wie bei der allgemeinen Suchmaschine. Nur, die Ergebnisse, die Sie bekommen, weisen praktisch ausschließlich wissenschaftliche Quellen aus. Ich habe hier mal zum Thema Medien, Gewalt, Jugend, Entwicklung, also diese vier Stichworte eingegeben und dann mal geguckt, was es da an Ergebnissen gibt. Ich vermute, dass Sie das nur mit Mühe entziffern können, was hier projiziert ist. Es sind jedenfalls, es ist eine auf Anhieb interessante Auswahl und brauchbare Auswahl von Dokumenten, von denen Sie ausgehen können. Sie können ja dann weiter gucken nach dem Schneeballsystem, das ich vorige Woche vorgestellt habe, aber Sie haben erstmal etwas in der Hand. Vor allen Dingen werden hier auch Dokumente aufgelistet, die Sie unmittelbar im Internet auch downloaden können, sodass Sie gleich sozusagen starten können und einsteigen können mit einem Artikel zum Thema. Und das ist ja schon mal ungeheuer hilfreich, wenn man sich gar nicht irgendwo anders hin erst bewegen muss, sondern einfach vom heimischen Arbeitsplatz aus schon gleich ein brauchbares Dokument in die Hand bekommt. Scholar hat außerdem noch den Vorteil, dass es zeigt, welche Relevanz der betreffende Artikel in der wissenschaftlichen Diskussion zu der Thematik hat. Es wird also auch die Zahl der Zitationen in anderen Texten aufgewiesen. Also unten links beispielsweise bei der oberen Quelle, die heißt Brutale Spiele, steht zitiert durch 28. Also es gibt 28 weitere im Internet wiederum vorhandene Dokumente, in denen dieser Text, Brutale Spiele, der als PDF-Dokument downloadbar ist, wiederum zitiert wird. Das weist darauf hin, dass das ein Artikel ist, der eine ziemlich gute Resonanz gefunden hat in der wissenschaftlichen Diskussion. Also wahrscheinlich kein ganz zu vernachlässigender Artikel. Auch das ist ja für Sie im Hinblick darauf, dass Sie sowas in der Arbeit verwenden wollen und Ihrem Dozenten möglicherweise gegenüber auch rechtfertigen sollen, warum Sie diesen Text herangezogen haben, ein gutes Argument, das Sie verwenden können. Es gibt dann einen Link, der heißt ähnliche Artikel. Das ist dann nicht exakt zu diesen Stichwörtern, aber es ist vielleicht zu einigen dieser Stichwörter. Und manchmal kann man da, vor allen Dingen, wenn die erste Suche nicht besonders ergiebig war, vielleicht doch noch durch die Suche nach ähnlichen Artikeln auf etwas stoßen, was von Interesse ist. Sie können schließlich bei einigen der gefundenen Dokumente auch gleich prüfen, wenn es sich beispielsweise um Bücher handelt oder um Zeitschriftenaufsätze oder Beiträge in Sammelwerken, in welcher Bibliothek Sie denn das betreffende Dokument finden können. Und dann können Sie das bei dieser Bibliothek wiederum über Fernleihe beispielsweise bestellen, über einen Dokumentendienst sich liefern lassen oder wie auch immer. Also das ist eine außerordentlich empfehlenswerte Maschine, wo ich sagen würde, so wenn Sie nicht schon einen Artikel haben, mit dem Sie einsteigen wollen, sollten Sie vielleicht mit dieser Maschine beginnen, mit einer Suche mit dieser Maschine. Wenn Sie nun Dokumente gefunden haben, die offensichtlich einigermaßen vertrauenswürdig sind, dann ist es wichtig, dass Sie sich die entsprechenden Quellenangaben bei Online-Dokumenten auch entsprechend notieren, damit Sie das wiederfinden können, das betreffende Dokument, beziehungsweise damit Sie es auch dann in Ihrer Arbeit entsprechend korrekt nachweisen können. Sofern das Dokument, und bei wissenschaftlichen Quellen ist das meistens der Fall, also das, was Sie über Scholar finden, hat in der Regel einen Autor und einen Herausgeber, der mit Namen genannt ist, wie eine ganz normale, sonst auch gedruckte Quelle. In der Regel gibt es auch ein Erstellungs- oder Veröffentlichungsdatum, das angegeben ist, also von wann der betreffende Artikel stammt, von wann er veröffentlicht worden ist. Die URL, also die Internetadresse des betreffenden Dokumentes, müssen Sie sich natürlich notieren, damit, wenn Sie das betreffende Dokument in einer Arbeit zitieren, Ihr Leser die Möglichkeit hat, ebenfalls auf dieses Dokument zuzugreifen. Dazu braucht er natürlich die URL. Und da nun Webseiten permanent sich verändern können, verschwinden können, erscheinen können, auf einmal modifiziert werden, umziehen und was auch immer, nützt Ihnen eine URL manchmal schon nach einem Jahr nichts mehr, weil Sie unter der betreffenden URL nichts mehr finden oder was ganz anderes finden. Deswegen müssen Sie auch das Datum des letzten Zugriffs noch angeben. Das heißt, das Datum, zu dem auf jeden Fall das, was Sie zitieren wollen, was Sie verwenden wollen, unter dieser Adresse auch tatsächlich dort stand. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass es ein riesiges Internetarchiv gibt. Internetarchiv, wo nahezu das komplette Internet sozusagen rückwärts nachverfolgt werden kann. Sie können also beispielsweise die Seiten der TU Darmstadt von vor 10 Jahren einsehen. Und zwar exakt so, wie sie damals im Netz standen. Mit allen damals vorhandenen Dokumenten und so weiter. Und so ist das für sehr, sehr viele Bereiche, nicht vollständig, aber für sehr, sehr viele Bereiche wird das gemacht. Was übrigens auch bedeutet, dass Sie praktisch keine Chance haben, eine Seite, die Sie einmal ins Internet gestellt haben, jemals wieder rauszukriegen aus dem Internet. Sie können sie natürlich löschen. Also Sie sagen, Sie haben eine eigene Homepage und so weiter und da haben Sie irgendwas veröffentlicht und irgendwann wird Ihnen das peinlich, dass Sie das veröffentlicht haben. Entfernen die Seite und denken, alles ist gut, nichts ist damit gut. Jeder kann später noch nach 20, 30 Jahren nachgucken, was Sie denn damals zu diesem Zeitpunkt auf Ihrer Homepage veröffentlicht haben. Und das sollte Sie vorsichtig werden lassen in Bezug auf das, was Sie ins Netz stellen. Ganz, ganz vorsichtig werden lassen. Ich komme dann jetzt zum zweiten Abschnitt der heutigen Vorlesung, Thema Literatursuche und Beschaffung über das Internet. Bibliothekskataloge und Bibliografien online sind natürlich eine der wichtigsten Hilfsmittel, die Sie im Internet nutzen können. Die Bibliotheken stellen ihre Kataloge ins Netz und ein solcher ins Netz gestellter Bibliothekskatalog, also Online Public Access Katalog, genannt OPAC, existiert beispielsweise auch hier für unsere Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt. Sie können in diesem Katalog recherchieren, So sieht das dann aus, eine Trefferliste zum Thema Medienpädagogik als Suchbegriff eingegeben. Und das Gleiche, nur wesentlich umfangreicher, wenn Sie sich nicht auf die Bestände der örtlichen Bibliothek beschränken wollen, sondern alle Bibliotheken im Prinzip, beziehungsweise den gesamten Bestand an deutschsprachiger Literatur recherchieren wollen, dann bietet es sich an, den OPAC der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt zu nutzen, weil die Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt hat den gesetzlichen Auftrag, dafür ist sie eingerichtet worden, dafür wird sie finanziert, die gesamte deutschsprachige Literatur zu sammeln. Zu sammeln und zu katalogisieren. Also in ihrem Bibliothekskatalog verfügbar zu machen. Komplett seit 1913. Also im OPAC der Deutschen Nationalbibliothek finden Sie vollständige Sammlung der deutschsprachigen Literatur seit 1913. Nicht nur der wissenschaftlichen, sondern aller Literatur, die gedruckt worden ist. Insofern ist dies nicht nur ein Bibliothekskatalog, sondern gleichzeitig auch eine allgemeine Bibliografie. Also das fällt in diesem Falle zusammen, weil eben dies eine Bibliothek ist, die alles sammelt. Und insofern das, wo anders bei einer Bibliografie lediglich die Titel sozusagen gesammelt werden, die bibliografischen Angaben eben gesammelt werden, sind sie gleichzeitig hier auch die Texte alle vorhanden. Also Sie können nach Frankfurt fahren, sich in den Lesesaal setzen und haben die komplette Literatur, deutschsprachige Literatur seit 1913 zur Verfügung. Ein Einzelnachweis eines gefundenen Titels in der Deutschen Nationalbibliothek, im OPAC der Deutschen Nationalbibliothek, sieht beispielsweise dann so aus. Das sind also die kompletten bibliografischen Angaben, die Sie dann dort finden. Den OPAC der ULB nutzen Sie, wenn Sie wissen wollen, ob das entsprechende Werk in Darmstadt steht. Und das ist natürlich etwas günstiger oder praktischer, als nach Frankfurt sich bewegen zu müssen. Das, was es für Deutschland in Form der Nationalbibliothek gibt, das gibt es natürlich für andere Länder, europäische Länder und nicht-europäische Länder ebenfalls. Alle Länder haben ihre Nationalbibliotheken und es gibt ein Projekt, das nennt sich die European Library. Das ist der Zusammenschluss, wenn man so will, der virtuelle Zusammenschluss aller Nationalbibliotheken Europas. Im Moment sind es, wenn ich es richtig erinnere, 36 Nationalbibliotheken, auf die Sie dort Zugriff haben über die Website der Europäischen Bibliothek. Und schließlich gibt es ein ganz wichtiges Instrument, um nach Titeln zu recherchieren, den Karlsruher virtuellen Katalog. Der wird also an der Universität Karlsruhe geführt. Und das ist ein Katalog, der die Kataloge der anderen Universitätsbibliotheken sozusagen virtuell zusammenführt. Sie können im Karlsruher virtuellen Katalog gucken, wo ein bestimmter Titel, in welcher Bibliothek ein bestimmter Artikel oder ein bestimmtes Buch tatsächlich ausleihbar ist. Und das können Sie dann dafür nutzen, dass Sie beispielsweise erstmal gucken, ist es in Darmstadt vorhanden. Das können Sie auch direkt auf dem OPAC Darmstadt, aber zum Beispiel die Frankfurter Universitätsbibliothek können Sie auf dem Darmstädter OPAC nicht einsehen, den Katalog. Dazu müssten Sie dann auf den OPAC der Frankfurter gehen. Dann wollen Sie vielleicht wissen, wie ist das denn mit Mainz, wie ist es denn mit Heidelberg? Ist ja auch nicht so weit, könnte man ja auch mal hinfahren und sich dort die Sachen angucken. Sie müssten also jedes Mal auf den OPAC der betreffenden Bibliothek gehen. Das erspart Ihnen der Karlsruher virtuelle Katalog, der tatsächlich also die OPACs aller Universitätsbibliotheken Deutschlands zusammenfasst und Ihnen zeigt, wo in Ihrer Umgebung dann sozusagen der nächstgelegene Standort ist, an dem Sie ein Buch, das Sie suchen, oder einen Aufsatz, den Sie suchen, auch tatsächlich finden können. In der Regel können Sie dann auch online, wenn Sie das möchten, das dann bestellen, sich in Kopie schicken lassen, also einen Lieferdienst dann auch der betreffenden Bibliotheken in Anspruch nehmen. Außerdem gibt es dann noch im Internet die internationale Bibliografie der Zeitschriftenliteratur. Das, was ich vorher angegeben habe, bezog sich eigentlich ausschließlich auf selbstständig erschienene Titel. Sie brauchen also, wenn Sie Zeitschriftenliteratur suchen oder auch Artikel in Zeitschriften, dann brauchen Sie andere Hilfsmittel. Die IBZ ist also die internationale Bibliografie der Zeitschriftenliteratur, weist allerdings nicht die einzelnen Beiträge in Zeitschriften auf, sondern zeigt Ihnen nur, welche Zeitschriften zu welchen Themengebieten es weltweit gibt. Und das andere, JADE, ist eine Datenbank, betrieben von der Universität Bielefeld, in der Sie auch nach Beiträgen in Zeitschriften und in Sammelwerken suchen können. Für Sie als Pädagogikstudierende ist nun ein Instrument von besonderem Nutzen, das sich nennt Fachinformationssystem Bildung. Sie finden das auf dem Fachportal Pädagogik, wo es auch noch anderes gibt, aber wichtig eben das Fachinformationssystem Bildung, auch das also ein Rechercheinstrument, wenn man so will, eine fachwissenschaftliche Suchmaschine, über die Sie eben Artikel in Zeitschriften, Beiträge in Sammelbänden und selbstständige Publikationen, sowohl gedruckte als auch online veröffentlichte, finden können. Zu Fragen, Themen aus dem Bereich der Pädagogik. Zu dem Fachinformationssystem Bildung haben Sie automatisch Zugang und Sie können es nutzen, wenn Sie hier auf dem Campus sind mit Ihrem ganz normalen Account, den Sie hier zur Verfügung haben. Wenn Sie außerhalb des Uninetzes sich bewegen, dann funktioniert das nicht. Dann bräuchten Sie einen gebührenpflichtigen Account, aber auf dem Campus sind Sie sozusagen als Universitätsangehörige automatisch mit einbegriffen in die Universitäts- oder Campus-Lizenz für das Fachinformationssystem Bildung. Bei Themen, wo klar ist, dass sie in das Gebiet der Pädagogik fallen, würde ich sagen, ist das das Instrument der ersten Wahl, wenn Sie nach Literatur suchen. Nun gibt es Themen, bei denen das nicht so klar ist, wie etwa Medien, Gewalt und so weiter, dass das nur in die Pädagogik fällt. Damit beschäftigt sich auch die Psychologie relativ intensiv, damit beschäftigt sich die Soziologie. Auch in der Politikwissenschaft kann das eine Rolle spielen. Medienwissenschaftler beschäftigen sich damit. Deswegen, es hängt ein bisschen vom Thema ab, mit dem Sie sich beschäftigen, ob Sie eher zunächst mal so etwas wie eine wissenschaftliche Suchmaschine verwenden, die nicht fachlich eingegrenzt ist, wie Scola, oder ob Sie gleich auf ein solches Fachinformationssystem wie dieses hier für die Pädagogik zugreifen. Die Suchmaske des Fachinformationssystems Bildung sieht so aus, wie ich das gerade, hier gezeigt habe. Da ich von außerhalb des Hochschulnetzes die Präsentation vorbereitet habe, hatte ich leider nicht die Möglichkeit, dann tatsächlich eine Suchanfrage zu starten und die Ergebnisliste Ihnen auch jetzt zu zeigen. Ja, übers Internet können Sie natürlich auch Bücher kaufen. Der Buchhandel stellt seine Kataloge ebenfalls übers Internet zur Verfügung. Es gibt Online-Buchhändler, das werden Sie kennen. Hier sehen Sie Auszüge aus einer Ergebnisliste zum Thema Medienpädagogik bei Amazon. Sie finden dort oft auch Titel, die Sie über alle anderen Maschinen und Suchquellen nicht finden, weil sie gerade erst herausgekommen sind oder weil sie auch erst angekündigt sind und noch gar nicht auf dem Markt sind, aber eben schon bestellt werden können, vorbestellt werden können. Und schließlich wichtig auch die Online-Antiquariate. Viele Bücher sind weder über die Fernleihe in einer zumutbaren Zeit zu bekommen, noch in der Bibliothek vorrätig, die Sie vor Ort haben. Noch sind sie im Buchhandel noch erhältlich. Dann funktioniert oft die Suche über ein Antiquariat oder über diesen Verbund von Antiquariaten, Zugriff auf Millionen von antiquarischen Titeln weltweit, nicht ganz billig manchmal. Es gibt mehrere solcher Anbieter. Das hier ist die, wie heißt es, mal eben gucken, zentrale Verzeichnis antiquarischer Bücher. So, jetzt habe ich mich hier verheddert. Und das andere ist dieser Anbieter hier, Abe Books, noch umfangreicher das Angebot. Obwohl es eine deutsche URL hat, ist es auch ein internationales Angebot, das Sie dort finden. Tausende von Antiquariaten haben sich dort zusammengeschlossen und bieten ihre Literatur an und liefern sie Ihnen dann natürlich auch gegen entsprechende Versandkosten. Ja, das war's für heute.